Willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie. Mein Name ist Carina Wieniger und mein heutiger Gast ist der Pasquale Stramandino.
Hallo, hallo.
Willkommen, Pasquale.
Danke, dass ich hier da sein darf.
Habe ich es richtig gesagt?
Wunderschön hast du sogar gesagt.
Wahnsinnig schöner Name.
Ja, danke vielmals. Ich bin gerne mein Papi weiter.
Wir starten gerade. Mhm. Wer bist du, Pasquale?
Wer bin ich? Gute Frage. Ich bin dieses Jahr 10 Jahre verheiratet, Vater von 3 Kindern und junger, gesunder, glücklicher Mensch.
Wow, wow, das klingt herrlich.
Ja, ja, finde ich auch.
Sehr schön. Du hast ein Buch geschrieben über Burnout-Prävention. Mhm. Und bist eigentlich selber an einem Punkt gestanden, wo du fast ins Burnout gefallen bist.
Richtig. Also im Buch beschreibe ich es als grosses schwarzes Loch vor meinen Füßen. Und das war definitiv so gewesen. Ich habe aber, wo ich das Buch geschrieben habe, mit Fachleuten darüber geredet. Und es hat mir wahrscheinlich nicht gelangt, zum sagen, Burnout. Mhm. Weil ich so instinktiv ein bisschen im richtigen Moment, sage ich jetzt mal, das Richtige gemacht habe, aus purem Glück.
Okay.
Aber ja, es war sehr, sehr knapp gewesen.
Ist dir bewusst gewesen, dass du in ein Burnout gehen könntest?
Nein, nicht so. Ich habe es ein bisschen verdrängt. Also im Unterbewusstsein habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, weil das wie etwas Neues war, wo ich da hatte in meinem Leben. Aber ich habe es so wie ein bisschen weggedruckt und mir selber angeschaut. Und dann habe ich langsam einfach verstanden, dass es wahrscheinlich etwas ist, was nicht so gesund ist, wenn ich da weitermache.
Mhm. Und du beschreibst es auch im Buch so einen Moment gehabt, wie auch die Geschichten, die in deinem Buch zu lesen sind, es ist immer so ein Moment, wo einschneidend ist.
Es ist so, dass der klassische Tropfen zu viel, den gibt es anscheinend. Das habe ich jetzt auch beim Schreiben von diesem Buch herausgefunden. Den gibt es tatsächlich. Und alle 3 Fälle, die wirklich ein diagnostiziertes Burnout hatten in meinem Buch, das ich beschreibe, und ich auch, haben wir einfach einen Moment gehabt, wo du die Augen öffnet. Und das kann sich manifestieren körperlich oder halt einfach kognitiv, also du verstehst, was gerade am passieren ist.
Du verstehst einfach, okay, da ist etwas nicht okay. Mhm. Oder ist es einfach ein Moment, der so schlimm ist, dass es nicht mehr geht?
Also die Banalität eigentlich vom Moment hat mir, also bei mir war es mein Sohn, der 2,5 glaub ich, zu dem Zeitpunkt, mit einem Buzz Lightyear von Toy Story in der Hand und hat mir in die Augen geschaut am Morgen und gesagt, wieso spielst du eigentlich nicht mit mir, Papi? Und das war so ein Satz, der mich so komplett triggert hat, wo ich wie dachte, hey, was passiert da? Mein Sohn sagt mir, ich spiele nicht mit ihm. Ich habe genau das Gegenteil werden von dem Mensch, den ich jetzt bin oder von dem Mensch, der mein Sohn eigentlich gezwungen hat, das zu realisieren und zu sagen. Und das meine ich damit, entweder hast du etwas, wo dir die Augen öffnet oder auch im Buch beschrieben, hat es einfach körperliche
Symptome
wo du eigentlich gar nicht mehr kannst ignorieren.
Ja. Was hast du gewusst vorher über Burnout oder mentale Gesundheit?
0,0.
Okay.
Also es ist wirklich, ich bin sehr weit weg von dieser ganzen Thematik gewesen, weil ich wie relativ früh in meinem Berufsleben gelernt habe, Nein zu sagen. Mhm. Also Nein zu Sachen, die ich nicht so gerne mache im Job, im Beruf. Und durch das habe ich dann natürlich immer Briefe gehabt, die ich unglaublich gerne gemacht habe.
Ja.
Und wegen dem bin ich nie in Kontakt gekommen mit Unglücklichkeit oder unnatürlichen Stress. Ich habe schon einen Job, auch jetzt immer noch, mein Kalender ist immer noch voll, aber es ist so wie positiver Stress. Ja. Das ist alles, ich kann es nicht erwarten, eigentlich die Termine wahrzunehmen. Und das habe ich eigentlich alles nicht gehabt, bis zu dem Punkt. Wegen dem war alles neu gewesen, in dieser Situation in meinem Leben.
Und du bist dort beim FCB gewesen, am Arbeiten. Ist das dann so ein derart stressiger Job gewesen, ohne, sagen wir mal, die Happy Moments oder den Spass daran?
Nein, es hat nichts, ich glaube nicht, dass es etwas mit dem FCB zu tun hat. Der FCB ist einfach wie in dem Moment halt jetzt der grosse Arbeitgeber gewesen, wo ich gehabt habe. Ich habe auch schon vorher sehr grosse Arbeitgeber, Konzern, wo ich eben, wie gesagt, Stress gehabt habe. Aber es ist wie vielleicht beim FCB eine spezielle Situation gewesen, in einer speziellen Funktion von mir, weil ich habe gar keine Funktion gehabt.
Okay.
Es ist wie so alle meine Eigenschaften, die zum Teil auch, besser, aber auch weniger gut gehabt, aber mir quasi angeeignet habe, habe ich wie alle nicht können brauchen im Job, den ich beim FCB hatte. Und das ist so wie der Anfang vom Ende eigentlich gewesen, bevor es angefangen hat, sozusagen. Es ist wie, ich bin in eine Welt reingekommen, wo wie meine Skills gar nicht hätte können brauchen zu dem Moment.
Ja.
Und so habe ich mich dann auf Anliegen die ganze Zeit und gesagt, hey, ich bin doch beim FCB, es muss doch cool sein, wieso ist es nicht cool, was mache ich? Und so ist die Geschichte weitergegangen. Aber eben, es war nie der FCB eigentlich so gewesen. Ja. Es ist eigentlich wie einfach der Moment in meinem Leben gewesen, wo ich sehr risikofreudig geworden bin, weil ich halt mega in der Comfortzone gewesen bin. Ich habe mega beruflich sehr viel erreicht zu dem Zeitpunkt. Und der FCB war so wie der nächste Schritt gewesen. Es war so Talk of Town gewesen zu dieser Zeit. Es war so wie gewesen, oh, wow, über das redet jeder und ich könnte auch. Es war so ein bisschen der Reiz, wo mich reingesucht hat schlussendlich. Aber ich glaube, es fährt schon vorher. Ich glaube, es fährt in der Comfortzone an, wo ich mir vorher angeeignet habe im Radio. Mhm. Ich hatte dort eine Radiosendung gehabt, ich war Influencer, ich war Geschäftsführer von Energy Basel. In einem grossen Konzern, wo eigentlich mega viele coole Sachen hat können machen, in einer unglaublich tollen Marke. Ich glaube, dort fährt es ein bisschen an. Eigentlich. Der FCB ist dann quasi einfach nur
der Moment,
was passiert ist. Ja, genau. Ja. Aber es ist eigentlich nicht wegen dem FCB basiert, glaube ich.
Mhm. Was ist denn danach passiert, wo dein Sohn dich das gefragt hat?
Ich bin dann rausgegangen, also ins Auto gestiegen, weil ich musste arbeiten. Und in der Garage habe ich einfach eine Viertelstunde lang geheult. Ich bin einfach reingehockt und habe einfach angefangen zu heulen. Und dort war so der Moment, gewesen, wo ich am Anfang gesagt habe, ich habe dort, glaube ich, eben instinktiv, das habe ich dann dort nicht realisiert, aber ich habe dort einfach instinktiv das Richtige gemacht und einfach wie mir selber wieder gesagt, hey, was mache ich eigentlich, wenn ich so weitermache. Dann, auf dem Weg dann ins Büro habe ich eigentlich schon abgeschaltet. Okay. Also das ist wie ein Silence Quitting gewesen. Also ich habe wie schon gewusst, was ich will. Ich habe wieder versucht, mir alle die Sachen zu holen, wo ich gut bin. Ich habe wieder mir einfach Social Media Sachen aufbauen. Dort habe ich nämlich meine Kanäle, habe ich zum Beispiel einfach stumm geschaltet, also ich habe nichts mehr praktisch nichts mehr gepostet. Und ich habe die wieder aktivieren und einfach so quasi wieder mein Leben.
Nicht genug.
Genau. Und das habe ich dann einfach so ein bisschen im Hintergrund gemacht, während ich dann nicht mehr performt habe, richtig in meinem alten Job. Der Moment war eigentlich dort, wo ich wirklich in der Garage war, allein am Heulen.
Und würdest du sagen, das war für dich so ein Tiefpunkt im Leben gewesen? Es klingt jetzt nicht so danach.
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Tiefpunkt war. Ich glaube, es ist einfach ein Moment in meinem Leben, wo ich wie mir noch ein bisschen näher gestanden bin als sonst auch schon. Aber es ist so wie, ich würde das nicht als Tiefpunkt bezeichnen. Ich würde auch die ganze FCB-Reise nicht als Tiefpunkt bezeichnen. Also wenn du mich fragst, würdest du den FCB nochmal machen, obwohl du weißt, wie es fast ausgegangen ist, ich würde dir tausendmal ja sagen. Also weißt du, wirklich, es ist so wie, ich sehe das eigentlich nicht, also null so.
Ja. Aber du, wenn du nochmal gehen zum FCB, würdest du gewisse Sachen anders machen.
Ja.
Würdest du vielleicht eine andere Rolle annehmen oder eine andere Position?
Ich weiß nicht. Es ist so wie zum FCB gekommen, zu dieser Zeit war es so wie gewesen, als grosser Fußball und FCB FCB-Fan und sowieso sehr, also der Verein hat mir halt immer viel gegeben. Und es war für mich wie so gesehen, hey, jetzt ist der FCB, weißt du, jetzt braucht wieder der FCB dich. Für mich ist es wie ein Marschbefehl. Du musst jetzt einrücken und ja, auch helfen. Und das war auch ein bisschen so gewesen. Ich habe dort einfach gemacht. Ich habe nicht gewusst, was ich mache. Ich einfach, man hat einfach Leute gebraucht, die gemacht haben. Und manchmal ist es gut gewesen, manchmal ist es weniger gut gewesen, aber es ist einfach, man hat einfach müssen alle die Projekte versuchen, so gut wie möglich abzuschließen. Mhm. Und ich habe in dieser Zeit einfach gemacht und ich würde das wieder machen. Mhm. Vielleicht würde ich ein bisschen früher noch andere Entscheidungen treffen, aber ich würde wieder, wenn der FCB mir rieft, ihm helfen, sozusagen. Okay. Das wird, glaube ich, immer so... Ja. So sein. Jetzt habe ich natürlich das Verständnis für das ganze Business und das Verständnis, wie, ich habe wie einen Perspektivenwechsel gehabt. Mhm. Ich habe wie gesehen, okay, wenn man auf dieser Seite ist, dann machen ganz viele Sachen Sinn, die man auf dieser anderen Seite gar nicht richtig verstanden hat. Und ich habe wie jetzt ein viel grösseres Verständnis in dieser Clubsicht und in der Kommunikation oder in strategische Entscheidungen, wo für mich absolut Sinn machen, wo dann von außen, wenn man das anschaut, nicht so vielleicht. Und das hat mich alles bereichert, aber es ist wie so, also ich weiß nicht, ob ich jemals zum FCB wieder wird gehen. Also man soll nie Nein sagen, aber wenn es wieder mal so wird sein, dann weiss ich eigentlich, was ich kann und was ich im FCB könnte bringen. Und dann müsste es quasi wie in dieser Funktion sein. Aber eben, wie ich auch am Anfang gesagt habe, es war wie eine sehr spezielle Zeit gewesen, als ich zum FCB gekommen bin. Und vielleicht hat es dann auch einfach in dem Moment genau da was alle braucht dort. Obwohl ich nicht genau wusste, was ich mache, aber es ist so wie gesehen, mittlerweile, also es freut mich natürlich sehr zu sehen, wie es jetzt läuft, oder? Aber ich habe wie halt die Arbeit davor gesehen, wie es vorher war. Und wenn das jetzt Ziel war, wie was jetzt rausgekommen ist zum Beispiel, dann finde ich, okay, es hat sich gleich gelohnt, so, mit, so quasi mit. Mit dem Risiko halt, mit all dem, was mitgebracht hat.
Bist du heute auch ein bisschen dankbar, dass du es erlebt hast, den Moment und dann den Abzweiger von dir?
Ja, sehr. Mhm. Also eben, ich glaube, ich bin eigentlich ein Fan von der Comfortzone. Ich finde immer so, eine Comfortzone hat man sich verdient, so Routine und so. Ja. Und wenn du einfach etwas gut kannst, weil du es oft gemacht hast, dann hast du halt wie etwas, was jemand anders noch nicht so kann. Wo man sich aneignen kann, aber du bist halt wie auf einem anderen Level, so senior-mäßig. Und ich finde, Comfortzone ist eigentlich nie etwas Schlechtes. Auf der anderen Seite finde ich aber auch nie etwas Schlechtes, wenn man die ab und zu ein bisschen verlässt. Und ich habe das dann vielleicht ein bisschen zu radikal verloren. Aber ja, ich bin dankbar. Also wie ich sage immer, beim FCB, das so Arbeitsjahr werden wie ein Hundejahr zählt. Also ein Jahr beim FCB ist eigentlich 7. Weil du machst einfach komplette, also coole Sachen auch. Und ich bin sehr dankbar für jeden Moment, den ich beim FCB durfte arbeiten.
Kommen wir noch ein bisschen zum Burnout zurück. Heutzutage, das ist meine Sicht, ich weiß nicht, wie du siehst, Burnout ist so ein bisschen fast schon nicht Mode, aber wenn man das Burnout hat, dann ist man eher angesehen, wenn man angesehen darf sagen, als jemand, der jetzt Depressionen hat. Es ist so ein bisschen, die Person hat sehr viel gearbeitet, die hat sich ins Zeug gelegt, die ist richtig dabei gewesen und darum ist sie jetzt an einem Punkt, wo sie erschöpft ist. Depression, glaube ich, immer noch, kann man immer noch nicht so recht fassen oder viele, immer noch ein bisschen das Tabu. Ist eher so ein bisschen, in meiner Perspektive, die Person hat eine Schwäche. Wie siehst du das?
Ich muss vielleicht dazu sagen, aus medizinischer Sicht ist ja ein Burnout ein Risikostatus. Das ist ja noch nicht einmal ein Symptom eigentlich. Das heisst, meine Meinung ist, das ist falsch, weil die Erschöpfung ist ja da und es ist ein Symptom. Und ich finde sogar ein Symptom, das, was ich auch jetzt gemacht habe, dass man sich so wie von davon anliegen. Also wenn man nicht mehr ehrlich zu sich selber ist, das ist dann schon wie Mentalsyndrom, nennen wir es so, ich bin kein Arzt, aber das ist so in meiner Wahrnehmung, finde ich das eigentlich logisch. Mhm. Und Depression ist ja eigentlich dann wie der Schritt mehr. Mhm. Also Depression entwickelt sich ja aus dieser Burnout-Erschöpfung sozusagen. Mhm. Und ja, also allgemein, mentale Gesundheit, ich habe es jetzt auch ein bisschen gemerkt bei der Promo von meinem Buch, und ich habe lange in der Medienlandschaft geschafft und nicht nur also in der Nordwestschweiz, sondern in der ganzen Schweiz. Mhm. Und ich merke einfach, wie das Thema so ein bisschen ungemütlich ist, weil keiner will so richtig darüber reden. Hat vielleicht auch jetzt mit der Mentalität zu tun. Ich sage jetzt vielleicht etwas gewagt, aber eben in der Schweiz ist das halt einfach wie, man muss arbeiten und man muss einfach funktionieren. Und das ist manchmal etwas Gutes, aber eben, ich glaube, wenn man so gut man funktioniert, muss man halt auch versuchen, die Pause zu zelebrieren, oder dass man das auch ein bisschen macht. Und ich glaube, ja, es ist ein Tabuthema, weil man schämt sich auch ein bisschen, dass man wie dem gesellschaftlichen Druck nicht
standhält.
Genau. Ja. Aber ich drehe das dann immer um und sage, welcher gesellschaftliche Druck? Also weißt du, das ist so wie wer?
Wer ist das?
Wer ist das? Ja. Also weißt du, so. Und es ist leider Gottes halt auch ein bisschen so, dass Männer halt einfach wirklich mehr Mühe haben, über das zu reden. Das,
ja, zu äußern.
Und ein bisschen auch das Buch und ein bisschen auch die Arbeit, die präventive Arbeit, wo ich jetzt so auf einem leichten Level am Machen bin, versuche ich, das Tabu ein bisschen zu durchbrechen. Aber es bleibt halt immer wie ein Tabuthema, weil es halt einfach wie die Leute, wenn nicht abgestempelt werden, sage ich jetzt mal so, oh nein, Burnout, das kann ja nicht, der ist ja nicht belastbar.
Genau.
Und eben aus dem heraus entwickelt sich ja dann die Depression, was natürlich in meinen Augen sogar noch viel schlimmer ist, weil dann hat man wie, macht man sich wie selber schlecht, finde ich. Und das, kein Mensch darf das, das sollte das erleben, meiner Meinung nach.
Ja, Depression ist ja auch viel, oder einfach die Mentalgesundheit, würde ich auch viel gleichsetzen mit, man hört nicht auf sich, man ist nicht bei sich, oder kann sich vielleicht auch nicht hören, man muss ja nicht...
Also wie eine mentale Taubheit
eigentlich. Ja, genau, ja. Würdest du sagen, für dich, wärst du jetzt in ein Burnout gehabt, wäre das für dich so ein Scheitern gewesen, ein Versagen?
Das ist schwierig zum beantworten, weil ich es wirklich nie hatte. Also das ist wie der Grund vom Buch. Ich habe es auch komisch gefunden, wenn ich über das Thema rede, obwohl ich es gar nie hatte. Wegen dem habe ich mir die Fälle reingeholt, wo das beschreiben. Aber es kommt darauf an. Also ich habe wie das Gefühl gehabt, bei keinem von diesen drei Fällen, die ich im Buch beschreibe, dass sie sich wie... schämen oder wie das als Scheitern angesehen haben. Vielleicht schon irgendwann in dem Prozess, aber nicht, also sie haben sich nicht von dem
ist nicht das Hauptthema gewesen.
Ist nicht das Hauptthema gewesen, ist nicht einschüchtern lassen. Also wir sind eben die anderen Beschwerden sind dann viel wichtiger gewesen. Und ich glaube, so wie ich mich kenne, charakterlich, würde ich auch sagen, dass ich das nicht als Scheitern gesehen hat. Und ich finde es auch gefährlich, wenn man ein Burnout so etwas Negatives betrachtet.
Es ist ja dann auch wieder viel Gesellschaft, oder?
Ja,
der Mehr, wo das...
Wer ist das? Wer ist denn die, oder was hast denn du, vor was hast du Angst, wenn du sagst, du hast ein Burnout gehabt?
Also, und doch beschäftigt es uns immer. Ist das bei dir nicht auch so? Also ich finde, Gesellschaft trägt bei mir im Kopf viel mit.
Ja, sehr. Man will ja immer, das ist ja das Phänomen, das wir heute haben mit den sozialen Medien. Es ist ja wie, man will ja immer zeigen, was für ein perfektes Leben man hat. Apparently. Aber in Wahrheit ist eigentlich das. Ja, und es ist lustig, das ist ja auch, Social Media ist ja mein Beruf. Und mit all meinen Berufskollegen, die Social Media eben machen, professionell machen, die gehen viel gesünder um mit diesen Plattformen, mit dem Konsum von diesen Plattformen als Leute, die nicht in dieser Welt drin sind. Weil du verstehst einfach viel besser den Zusammenhang. Oder? Ja. Also ich weiss, wenn eine Story... Ja, ich weiss jetzt, was du mir willst zeigen, was du willst, dass ich denke und wie cool du bist und was für ein schönes Leben du hast. Und das ist so wie, es hat immer ein bisschen Leichtigkeit in das hineingehen und wie die Plattformen so behandeln, als was sie sind. Also blöd gesagt, eben so ein bisschen, ich nutze jetzt sehr als Entertainment zum Beispiel, wenn ich einfach will abgelenkt sein, dann ist das eigentlich die beste Ablenkung. Und dann lache ich und bin abgelenkt und finde vielleicht ein Video oder zwei lustig. Und ich glaube, das so sollte man es auch mit dem umgehen. Oder jeder soll ein bisschen selber... Also wenn man auf Instagram geht und sein Leben schlecht macht, weil mit dem, was man dort sieht, dann ist das wie falsch.
Ja.
Das wissen wir, das haben wir schon oft gehört, aber es ist halt einfach wie die Realität. Es ist halt, das darfst du einfach nicht machen, weil das stimmt halt einfach nicht.
Oder man könnte Instagram, wie du sagst, verschieden nutzen. Für was ist es für mich? Ist es pure Unterhaltung? Ist es Inspiration?
Genau.
Oder was auch immer.
Und der Algorithmus versucht dann immer Sachen reinzugeben, wo du vielleicht könntest cool finden, aber eben, wenn du wie im Bewusstsein hast, dass ich jetzt auf TikTok gehe und einfach mehr will ablenken, dann ist es ganz eine andere Nutzung. Ja. Und so mache ich es. Also ich tue es pures Entertainment. Mittlerweile, also ja, ich brauche es natürlich auch zum Arbeiten und so, zum Trends nicht verpassen etc. Aber es ist wie eben, ich kann das ganz gut trennen
und cool. Ich wollte noch fragen, wie siehst du Social Media und Burnout, den Zusammenhang? Hast du das Gefühl, jetzt vielleicht eher bei den Laien oder bei denen, die das nicht professionell machen, das könnte einen Zusammenhang haben?
Es ist einfach wie eine Position mehr, die Druck macht, sozusagen. Also es ist ja wie, die Erschöpfung kommt ja nicht von einfach so, man hat immer mit Druck zu tun. Es ist ein grosser Teil der berufliche Druck, aber auch der soziale, gesellschaftliche Druck, wo man sagt, hey, also nicht zuletzt der finanzielle Druck, logischerweise, weil man sagt, hey, ich muss ja arbeiten, ich muss ja Geld, meine Rechnungen zahlen. Und ich glaube, Social Media ist in dem ganzen Minestrone, nenne ich es jetzt mal so, einfach eine Zutat, die das Ganze dann noch ein bisschen verschärfen oder eben Salz dazu gibt.
Mhm. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit oder auch aus der Arbeit vom Buch oder mit dem Buch, mit den Geschichten drin? Was nimmst du jetzt mit und was gibst du vielleicht deinem Umfeld, deinen Kind weiter? Zu dem Thema?
Zum Thema Burnout?
Mhm.
Ja, also ich meine Kinder versuche ich wirklich einfach mitzugeben, dass sie so viel wie möglich meinen ausprobieren.
Mhm.
Also eben manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit, bis man weiß, was man wirklich gern und gut macht. Und nur dann kannst du ein Berufsleben aufbauen, wo du sagst, hey, ich gehe jeden Tag gerne arbeiten. Mhm. Oder der Montag ist einfach auch cool, so wie eine Freitag. und das braucht halt wie manchmal halt ein bisschen Zeit, zum herausfinden, was man hat. Nicht jeder will das, nicht jeder mag das. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die einfach ganz normale Jobs haben. Aber das ist wie so, das sind wahrscheinlich die glücklichsten Menschen, weil sie wissen, was sie haben. Sie können einfach arbeiten. Es ist einfach nur arbeiten am 5 und 1 Minute. Will keinem etwas von ihnen und sie können genau die Zeit investieren für sich. Und das ist ein bisschen das Problem. Mein Papi sagt immer, die glücklichsten Menschen sind die am Abend heimkommen und nach Schweiß schmecken.
Ja, okay.
Und das ist so, ich finde, das ist mega, mega schöner Satz, weil genau so ist es. Also wenn man als Beispiel auf einer Baustelle schafft, der Stein, der wird dann halt erst am Montag wieder angelenkt und dann nimmst du nicht mit heim und machst noch den Laptop auf und schaust, wie, weißt du, so wie.
Ja.
Und das ist so banal und so einfach, aber das ist so viel wert, wenn man einfach, hey, dort ist das Geschäft und das bleibt dort, bis ich wieder da hingehe. Und 2 Tage habe ich nichts mehr mit dem Stein dort zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, eben, wenn man im Büro arbeitet oder eben das momentan ist ja alles so ein bisschen fließend mit der Arbeit heimnehmen und Homeoffice etc. Das ist halt ein bisschen wie gefährlich oder die Schwierigkeit, dass man das wirklich auch, mhm, auch trennt und sich Pause, aktive Pause nimmt.
Im Buch ist auch gefallen, dass Burnout gefährdete Leute eher Perfektionisten sind. Mhm. Keine People-Pleaser haben wir auch gelesen. Wärst du eins von denen, hättest du eins von diesen Merkmalen gehabt?
Nein, ich bin nie ein People-Pleaser gewesen, mhm, weil ich wie immer an meinen Ideen festgehalten habe. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn du als Sekondo aufwachst, mhm, dann bist du automatisch in einer Schublade. Mhm. Und wenn man Pasquale Stramandino heisst, mhm, dann sind das erstens unglaublich viele Buchstaben, die mega exotisch tönen. Und das ist so wie automatisch bist du dann in dieser Schublade. Und manchmal, also man macht es gar nicht extra, aber es ist einfach, du erwartest gerade irgendetwas anderes. Wahrscheinlich etwas Südländisches.
Ja.
Und dann komme ich, wo in gewissen Sachen der grösste Bünzli bin, weil du wie zwischen diesen zwei Kulturen aufgewachsen bist. Und dann ist so der Kontrast, oder, wo dir wie gar nicht zulässt, ein People-Pleaser zu sein.
Okay.
Weil ja, du ja wie, kannst ja gar nicht, weil du bist wie so, du hast ja gar kein, in Italien bin ich der Schweizer und ja, in der Schweiz bin ich der Italiener. Also das heisst, welche Leute muss ich bepleasen? Mhm, also ist so wie, das ist so eine ganze, so wie es in Italiener geht, gibt es von ganz vielen anderen Nationen auch Pasquales, die genau so aufgewachsen sind, wo eigentlich wie zwischen diesen zwei oder manchmal sogar drei Welten sind.
Jonglieren, also, ja.
Und nein, du bist dann kein People-Pleaser, sondern du bist dann einfach der, wo weiss manchmal, mhm, was jemand will hören. Und das tust du dann so wie, ich nenne es immer so Secondo-Cleverness. Es ist so wie, ja, ich weiß eigentlich, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist so ein Skill, wo man halt hat, wenn man in diesem Land ohne Fahne geboren wird.
Also quasi, du weißt, wie man die Schweizer Kultur annimmt und dann darauf reagiert und gleichzeitig mit Italien.
Ja, und es ist so wie, Anpassen ist das falsche Wort, aber mhm, es gibt zum Beispiel viele Kollegen von mir auch, die könntest du einfach nehmen und so einfach in eine Gruppe Leute reinmachen. Mhm. Nach einer halben Stunde sind sie wie die Gruppe. Und dann kannst du sie wieder rausnehmen und in eine ganz andere Gruppe machen und nach einer halben Stunde, weißt du, so wie ich, so. Es
ja,
ist so,
ja,
du bist ja nicht ein People-Pleaser, nein, aber du weißt halt einfach, du redest, wie du musst benennen, was für einen Spruch. Es hat auch viel mit Takt zu tun ab und ja, zu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in meinem Leben, weil es ist, wenn wir zurückkommen zum Burnout, es ist, nein, ich bin kein People-Pleaser, ich habe halt einfach manchmal, oder ich weiss oft in vielen Situationen, wie man mhm, adäquat kommuniziert, sage ich
ja,
jetzt mal so.
Ja, ja. Zielgruppengerecht.
Oh ja, sehr gut.
Ja, genau. Was würdest du sagen, ist für dich Scheitern?
Scheitern ist Top 5, Top 3 von den wichtigsten Sachen im Leben.
Jawohl.
Weil, also das ist, ich glaube, das muss man auch ein bisschen zelebrieren, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und das versuche ich auch meinen Kindern so weiterzugeben. Wenn du es schaffst, dass, wenn du scheiterst, also wenn du es schaffst, das mit Leichtigkeit, dann mit Leichtigkeit zu begegnen, weil du weißt, dass du sowieso nie perfekt kannst sein,
mhm,
dann gehst du viel gesünder mit dem um. Und wir werden, also weißt du, eben, keiner ist perfekt. Das Einzige, was wir können machen, ist so noch wie möglich oder der Gap zu der Perfektheit so klein wie möglich zu behalten.
Mhm.
Und wenn man scheitert, dann ist man halt immer noch am gleichen Punkt. Man muss versuchen, irgendeine Lösung zu finden. Oder halt manchmal auch akzeptieren, dass es bessere gibt oder dass es eine bessere Lösung hat können geben oder etc. etc. Aber ich glaube, eben mit dem Scheitern erinnere ich mich immer daran, ich war ganz schlecht in Mathe in der Schule.
Mhm.
Und ich habe halt immer wirklich so zwei oder zweieinhalb daheim gebracht. Und irgendwann hat meine Mami gesagt, hey, im Fall, ja, ist halt so, weißt du, das ist wie so der Terror, der Test unterschrieben lassen, der ist so wie weg gewesen, ja. Weil es wie so die Leichtigkeit gehabt, dass also, hey, im Fall, ich darf schlecht in Mathe sein, ja. Also es ist wie so, ja, das ist jetzt nicht meine Stärke.
Das geht jetzt halt nicht.
Das geht jetzt halt einfach nicht. Ich kann ganz viel anders gut, aber das ist jetzt wirklich etwas. Und das Gleiche bei meiner Schwester auch, meine Schwester redet 7 Sprachen, aber eben Mathe
geht einfach nicht.
Geht einfach nicht. Und dann haben wir wie sagen, hey,
ja.
Und wir haben wie null, also die Lehrer haben immer das ein bisschen dramatischer angestellt als ist, aber ich bin daheim wie eben dieser Leichtigkeit entgegen. Also es ist wie gesehen, im Fall für mich ist kein Problem, ich versuche es, ich gebe mein Bestes, ja. Aber eben anscheinend liegt mir das nicht. Ja. Und die Lehrer haben dann immer Angst gehabt, also, ja, du musst das jetzt unterschreiben. Ich sage, das ist absolut kein Problem. Das ist wie, das ist null Problem.
Ja.
Und das ist so wie, ich bin halt ein bisschen so aufgewachsen und ich finde das mega schön. Und das versuche ich auch meinen Kindern dann mitzugeben. Es ist so wie, nur weil man nicht gut in Mathe ist, heisst das nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Mhm. Und wegen dem, ich glaube eben, dass die Failure zu zelebrieren, das ist, glaube und dem einfach Leichtigkeit
ja.
geben,
ja.
Das ist, glaube ich, das A und so.
Oder sie vielleicht gar nicht so in den Staat zu lassen, oder? Also, vielfach ist ja das Wort schon
ja.
so ein bisschen schwer.
Ja, genau.
Wenn man das ein bisschen leichter anschaut oder gar nicht so benennt,
ja.
dann nimmt es ein bisschen Leichtigkeit.
Ja, das stimmt. Ja. Eben, das gibt es halt. Das, ich meine, jeder von uns hat das oder wird mit dem in Kontakt kommen, mehrmals. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Ich bin nicht ein Fan davon, immer zweimal den gleichen oder dreimal den gleichen Fehler zu machen. Ja. Das sollte dann schon nicht passieren. Aber eben, wenn man halt ehrlich zu sich selber schon Sachen akzeptiert, dann eben muss man sagen, hey, ja, ist halt jetzt so, versuchen wir das Beste daraus zu machen oder eben eine ganz andere Lösung finden. Manchmal eben ist ja genau in dem Scheitern ist ja eigentlich eine ganz andere Lösung, ja. die dann viel mehr Früchte bringt.
Eine Chance, genau. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Buch. Mhm. Wie geht es den 3 Geschichtenerzähler aus deinem Buch heute?
Allen sehr, sehr gut. Die sind eigentlich, aber im Moment, wo ich mit ihnen schon geredet habe, ist es eigentlich schon sehr gut gewesen. Aber ja, sie, ihnen ist das auch wichtig, dass man da präventiv versucht, dass da dagegen zu steuern. Und sie sagen halt auch alle 3, ja, man kann dagegen steuern, wenn man nicht einfach die Augen zu macht. Das ist ja der Grund, wieso ich das Buch geschrieben habe. Es ist so wie, hey, ich glaube, ich bin noch nicht in diesem Burnout drin. Also ja. ich glaube, ich kann noch etwas machen, aber es ist wie so ganz wenig Literatur oder ich habe es nicht gefunden, wo der wie sagt, hey, im Fall so okay, ist nicht drin.
Ja.
Es sind
ja.
immer so 5 Tipps aus dem Burnout, so kommst du aus dem Burnout. Aber es ist so wie so, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was
ich möchte nicht reingehen. Genau.
Und ich glaube, das ist so die grösste Message vom Buch. Also du bist nicht zu spät. Mhm. Also oft, und ich glaube sehr, sehr oft, bist du einfach nicht zu spät, wenn du halt wie erkennst, was mit dir am passieren.
Ja. Sehr schön. Was denkst du, was würden die 3 Geschichtenerzähler als Fazit so ein bisschen sagen oder mitgeben der Gesellschaft, ihrem Umfeld zum Thema Burnout oder vielleicht auch du?
Ja, also ein paar haben es, glaube ich, auch gesagt im Buch, aber es ist, glaube ich, so die wichtigste Message ist halt einfach wie, es ist es nicht wert. Also es ist nicht, keiner sagt am Grab, ich mache es jetzt ganz dramatisch, hey, danke vielmals für die 430 Überstunden, oder also weißt du, es steht wie nie.
Ja.
Und so hart es tönt, in der Arbeitswelt ist man halt einfach, oder sehr oft, einfach wirklich nur ein Mitarbeitender. Und als mit dem muss man dann halt auch umgehen. Also man muss wie sagen, hey, ich kann das und das, für das werde ich gezahlt, für das bin ich im Geschäft. Und dann halt auch den Mut hat, zu sagen.
Bis dahin
und genau. weiter. Und ich glaube, die Message von allen 3 ist schlussendlich wirklich, hey, es ist nicht wert, die Gesundheit aufs Spiel setzen für eine Firma oder jemand, wo, was was denen nicht anerkennt oder wo die dann halt einfach ersetzt. Burnout gibt es ja nicht nur im Berufsleben, es gibt ja auch ganz viel, auch im privaten Bereich, wo einfach unglaublich viel Druck haben und auch dort ist es aber wie nicht wert, quasi sich so behandeln zu lassen. Ja. Oder so, dass es so sich reinziehen lassen, dass es ungesund ist.
Mhm. Die Gesundheit aufs Spiel setzen. Genau. Also mehr auf sich selber hören.
Richtig.
Und Nein zu sagen.
Mhm. Nein sagen ist eigentlich, das wäre jetzt mein Tipp zum Beispiel. Ja. Also wenn du lernst, wirklich Nein sagen zu dem, was dir nicht gut tut oder dem, was du nicht kannst, oder wenn man wieder bescheitert, dann resultiert automatisch aus dem heraus ein glücklicheres und gesünderes Leben.
Ja. Man muss es nur merken, gell?
Merken und halt den Mut haben, gell? Nicht schwierig, es ist nicht einfach Nein zu sagen zu etwas, wo man kann natürlich alles lernen und alles sich zurechtbüscheln, aber es ist so wie, sagen wir so, eine Comfortzone erreichst du nur, wenn du Nein, oft Nein gesagt hast, weil du das heisst, du bist dann in etwas mega gut, weil du es halt oft gemacht hast. Vielleicht machst du es nicht so gern, aber du machst es gut. Das heisst, du gehst dann in die in das rein.
Und du lässt alles andere weg, was nicht gut ist.
Ja.
Super schön, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Wir sind schon am Ende.
Wir sind schon am Ende.
Okay, gut, sehr gut. Danke vielmals für deine Worte und deine Perspektive.
Danke dir für die Einladung.